Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste.
Meinte mal der große Heinrich Heine, der heute am Welttag des Buches das erste Wort haben soll. Hier bei uns steht das Buch ja unter dem Schutz des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, dem wir die Buchpreisbindung verdanken, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, den deutschen Buchpreis und was noch alles. Das zeigt jetzt eine Ausstellung in Leipzig zum 200. Geburtstag des Branchenverbandes, über die wir im Lauf der Sendung sprechen werden. Vorher schauen wir aber erstmal auf den Preis für Popkultur, der heute zum ersten Mal in Düsseldorf bei einer Gala vergeben worden ist. Wir berichten von der Eröffnung des Arabischen Filmfestivals Berlin und stellen Ihnen zwei sehenswerte Filme vor, die in dieser Woche in unsere Kinos kommen. Der Echo Pop, vielleicht erinnern Sie sich noch, hat Musik ausgezeichnet, die in den Charts ganz oben war, sich also am besten verkauft hat. Bis 2018, dann wurde er nach einem Skandal abgeschafft. Da gab es aber auch schon seit 2 Jahren den Preis für Popkultur, bei dem nicht die Verkaufszahlen entscheiden, sondern eine Jury, die auch mal Titel ins Rampenlicht holt, die abseits des Mainstreams laufen. Und auch Musik, Journalismus und gesellschaftliches Engagement wird hier ausgezeichnet. Früher wurde dieser Preis in Berlin verliehen, dann gab es letztes Jahr gar keinen Preis für Popkultur und jetzt ein Neustart heute Abend in Düsseldorf bei einer Gala auf den Rheinterrassen. Dort erreiche ich jetzt Stefan Hengst, der ist Vorstand des Vereins zur Förderung von Popkultur, der hinter diesem Preis steht. Hallo, guten Abend, Herr Hengst.
Einen schönen guten Abend.
Der Preis, der wird ja in 12 Kategorien vergeben, vom Lieblingsalbum über herausragendes gesellschaftliches Engagement bis hin zum Lebenswerk. In welcher Kategorie gab es denn heute eine Überraschung?
Ich glaube, die größte Überraschung war tatsächlich das Lebenswerk, das heute die tolle Autorin, Künstlerin, Musikerin Annette Humpe verliehen bekommen hat. Annette Humpe kennt man natürlich von ihrer Zeit bei Ideal, bei den Neon Babies. Zuletzt hat sie für große Popgrößen Udo Lindenberg Songs geschrieben und produziert, Ich und ich und so weiter und so fort. Und ich denke, das war doch das emotionale Highlight heute Abend.
Der Preis, der wird ja schon seit 2016 verliehen. Was würden Sie sagen, wofür die deutsche Popkulturlandschaft oder Musiklandschaft diesen Preis eigentlich braucht?
Naja, es geht schon vor allem um Sichtbarmachung von Künstlern und Künstlerinnen, die vielleicht noch nicht so sehr im Rampenlicht stehen. In erster Linie soll bei uns natürlich musikalische Qualität und Originalität ausgezeichnet werden. Das heißt, es können sehr gerne auch erfolgreiche und etablierte Künstler sein, aber sehr häufig sind es eben auch Newcomer und Newcomerinnen. Das zum einen, zum anderen zeichnen wir aber auch Menschen und Projekte und Initiativen aus, die eher hinter den Kulissen und arbeiten und sonst nicht so im Rampenlicht stehen. In verschiedenen Kategorien, Sie sagten es schon, herausragendes gesellschaftliches Engagement, beispielsweise gelebte Popkultur, bewegendste Geschichte. Und insofern wollen wir hier nicht nur die erfolgreichsten Künstler, Künstlerinnen und Menschen auszeichnen, sondern die, die in irgendeiner Form besonders gut und eben preiswürdig sind.
Und warum wurde der Preis im vergangenen Jahr gar nicht vergeben?
Weil wir abhängig sind von der finanziellen Förderung. Der Verein ist eine ehrenamtliche Struktur. Das heißt, wir selbst arbeiten alle ehrenamtlich an der Veranstaltung und sind darauf angewiesen, dass wir Förderung bekommen, dass wir Sponsoren gewinnen und dass wir natürlich über die Mitgliedsbeiträge auch noch einen Teil der Kosten finanzieren können. Und im letzten Jahr haben wir leider im ersten Anlauf keine Förderung erhalten, mussten deswegen einmal aussetzen und konnten jetzt aber mit einem Jahr Verspätung an einem anderen Standort, insofern mit einem neuen Konzept, dann die Jury der Initiative Musik, das ist unser Haupt Fördergeberin erneut überzeugen, uns die Förderung zu bewilligen.
Jetzt also gibt es einen Neustart. Der Preis soll jetzt auch jedes Jahr in einer anderen Stadt verliehen werden, weil man eben auch so regionale Musikszenen unterstützen will. Aber das, was Sie gerade beschrieben haben, Stefan Hengst, dass Sie eben ein Verein sind, dass Sie auch um Fördergelder so ein bisschen kämpfen müssen, kann das auch ein Grund sein, warum dieser Preis jetzt nicht so bekannt ist? Fehlt es da irgendwie an Geld?
Na klar, also das ist absolut so. Ich meine, wir haben ein Budgetvolumenkosten von, ich glaube, ungefähr einem Zehntel dessen, was beispielsweise der Polyton-Preis kostet, der jetzt auch seit 2 Jahren, glaube ich, einmal im Jahr ausgerichtet wird. Ich weiß nicht genau, was der Echo damals gekostet hat, deutlich mehr. Also wir haben einfach knappe Ressourcen, muss man sagen, und schaffen es mit den Mitteln, die wir dann irgendwie akquirieren können, die Veranstaltung hinzubekommen. Aber für richtig viel Marketing und Werbung, da fehlt es dann leider an der Stelle.
Aber ich habe vorher so gedacht, wenn wir über Kunst oder auch vor allem Literaturpreise berichten, da geht es ja auch oft ohne so Glamour und roten Teppich und den ganz großen Glitzer. Müssen wir da auch vielleicht ein bisschen umdenken, dass es beim Pop eben auch mal anders gehen könnte?
Natürlich. Und ich glaube, dass wir mit unserer Preisverleihung und unserer Veranstaltung auch schon ein bisschen in die Richtung unterwegs sind. Klar wollen wir das hier alles recht festlich machen und es soll auch schön aussehen und sich nämlich nur gut anhören. Aber am Ende ist das bei uns ein bisschen Rock'n'Roll und sehr viel DIY. Und ich glaube aber, das ist auch etwas, was die Gäste und unsere Vereinsmitglieder sehr schätzen.
Jetzt gab es im Vorfeld auch ein bisschen Kritik an Ihrem Preis. Einmal der Vorwurf, das Ganze sei zu weiß besetzt, nicht, migrantische Perspektiven würden nicht ausreichend abgebildet. Dann hieß es, dass zu viele Mitglieder des Vereins auch im Musikbusiness irgendwie verwickelt sind. Was sagen Sie dazu?
Also zu letzterem kann ich sagen, dass das tatsächlich die grundsätzliche Idee ist, der Verein, nämlich alle Menschen, die in irgendeiner Form in der professionellen Musikwirtschaft arbeiten, egal ob als Manager, Managerin oder eben als Künstler und Künstlerin, sind eingeladen, Mitglied im Verein zu sein, aber man braucht eben einen professionellen Bezug zur Musikbranche und insofern ist das quasi die Idee, also die Branche zeichnet hier Menschen aus der Branche aus. Und auf der anderen Seite verstehen wir und sehen wir natürlich die Kritik an bezüglich mangelnder Diversität. Das sehen wir genauso. Wir versuchen da, wo wir die Möglichkeit haben, möglichst viel Vielfalt, nicht nur in Bezug auf persönliche Hintergründe, sondern natürlich auch in Bezug auf musikalische Vielfalt herzustellen. Deswegen haben wir beispielsweise seit dem vorletzten Jahr nochmal eine Jury aus Experten und Expertinnen aus der Musikwirtschaft eingezogen, die wir dann versuchen, möglichst divers zu besetzen, die dann wiederum eine Shortlist bildet aus allen Einreichungen, allen Vorschlägen, die wir bekommen haben, um da auch eben ein möglichst vielfältiges Programm abzubilden. Letztendlich sind wir aber auf die Mitwirkung der Menschen angewiesen und deswegen laden wir jeden ein, der irgendetwas mit Musik zu tun hat, hier Mitglied zu werden und sich selbst zu engagieren und so für mehr Vielfalt zu sorgen.
Und jetzt nach der Veranstaltung heute und vor dem Fest, zu dem Sie jetzt gleich zurückkehren nach unserem Gespräch, was wünschen Sie sich für den Preis für die nächsten Jahre?
Also das Wichtigste wäre für uns tatsächlich eine Planungssicherheit. Da kommen wir wieder auf das Thema der Finanzierung. Wir haben zwar jetzt in diesem Jahr wieder eine Förderung bekommen, aber das ist auch erstmal nur eine einmalige Förderung. Fürs nächste Jahr müssen wir wieder bangen. Wir brauchen wieder neue Ideen, neue Konzepte, neue Supporter und Supporterinnen. Ich glaube, dass wir eine sehr gute Veranstaltung hier heute auf die Beine gestellt haben. Die Location ist voll. Wir haben sehr viele Gäste, alle sind gut drauf. Das ist schon mal sehr viel wert. Aber dennoch wäre das Wichtigste für uns tatsächlich eine Planungssicherheit und eine mehrjährige Förderung. Das betrifft ja nicht nur uns, sondern auch andere Veranstaltungen und Projekte dieser Art. Mal gucken, wie es mit dem oder der neuen Kulturstaatsministerin sein wird.
Dann wollen wir Sie mal auf die Party zurückschicken. Stefan Hengst, Vorstand des Vereins zur Förderung von Popkultur. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute nach Düsseldorf.
Danke für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch.
Ihnen auch. Von den Krisen der arabischen Welt erzählen viele Filme, die beim 16. Arabischen Filmfestival Berlin gezeigt werden. Heute Abend war die Eröffnung, die schon seit 3 Wochen ausverkauft war. Der große Publikumsandrang dürfte auch damit zu tun haben, dass die arabische Diaspora stark gewachsen ist und mit ihr die arabische Filmszene hier in Deutschland. Besonders in Berlin ist sie sehr lebendig und probiert sich auch in den unterschiedlichsten Genres und Formen aus, was wiederum auch daran liegt, dass es auch Filmförderung aus den heimischen Ländern gibt. Christian Berndt war für uns bei der Eröffnung und gibt einen Ausblick auf das arabische Filmfestival und die neue Blüte des arabischen Films.
Im vollbesetzten Berliner Hebbeltheater wurde das arabische Filmfestival eröffnet, das sich seit seinem Bestehen fest etabliert hat. Aber, so sagte Festivalleiterin Pascal Fachi in ihrer Eröffnungsrede überraschend deutlich, für arabische Menschen werde es in Deutschland immer schwieriger.
The results of the elections in Germany have made it very clear. We are not welcome in this country.
Die Bundestagswahlen hätten es klar gemacht, sagte Fachi, dass arabische Menschen nicht willkommen sind in Deutschland. Gerade deshalb sei es wichtig, die arabischen Perspektiven auf einem Filmfestival darzustellen. So wurde das Festival auch programmatisch mit einem palästinensischen Film eröffnet. Tourland Unknown erzählt von 2 palästinensischen Flüchtlingen in Athen, die sich mit Gelegenheitsdiebstählen über Wasser halten. Einer der beiden Cousins prostituiert sich. Tourland Unknown zeichnet ein verzweifeltes Bild arabischer Flüchtlinge und steht, so Festivalleiterin Pascal Fachi, beispielhaft für Themen, die die arabische Welt im Moment bewegen.
Wir fanden ihn extrem gut, aber auch extrem relevant gerade. Sei es, weil er die palästinensische Narrative durch die Staatlosigkeit erzählt, was es bedeutet, keine Heimat zu haben, was es bedeutet, irgendwo stecken zu bleiben und nicht weiterzukommen. Aber auch dadurch, er erzählt die Geschichte von vielen Flüchtlingen, die nicht weiterkommen. Das heißt, der Film hat viele Themen, die für uns extrem relevant sind gerade.
To a Land Unknown, der realistisch, aber zugleich spannend wie ein Krimi erzählt ist, lief unter anderem auch in Cannes. Auch in diesem Jahr spiegeln sich in den Filmen des Festivals die politischen Verhältnisse in der arabischen Welt teils drastisch wider. Es gibt ein Special zu Syrien und auch der Gaza-Krieg ist präsent auf dem Festival. Trotz der stark politisch-gesellschaftlichen Ausrichtung sind viele Filme dieses Jahr künstlerisch sehr eigenwillig inszeniert und teilweise an fantastischen Erzählformen orientiert.
Wir haben bemerkt, dass viele Filme dieses Jahr sich mit Science Fiction oder Magic Realism beschäftigen. Das ist ein spezielles Trend, aber dieses Jahr ist auch besonderes, weil sie alle mit postkolonialen Diskursen zu tun haben. Postkolonial in der Sinne, was sind die Folgen von Kolonialismus in diese Länder und was sind potenzielle Zukünfte?
In dem bemerkenswerten Debüt der französisch-algerischen Regisseurin Dania Raymond-Bourneau Silent Storm wird eine algerische Stadt plötzlich von einem unerklärlichen gelben Sandsturm heimgesucht. Er kommt aus einer Region, in der während Kolonialzeit und Bürgerkrieg Massaker verübt wurden. Und plötzlich tauchen Verstorbene wieder auf. Silent Storm erzählt von unverarbeiteten gesellschaftlichen Traumata, die unerwartet und unkontrolliert an die Oberfläche drängen. Die Wiederkehr der Toten ist gleich in mehreren Filmen Thema und im ägyptischen Spielfilm Perfumed with Mint kehren nicht nur Verstorbene zurück, sondern es wachsen den Menschen plötzlich Pflanzen aus dem Kopf. Für Regisseur Mohamed Hamdi eine Metapher für die aktuelle politische Situation in Ägypten. Die Idee ist, so Hamdi, dass die Pflanzen, die aus den Köpfen schießen, verschüttete Erinnerungen sind. Und zwar Erinnerungen aus der Zeit des arabischen Frühlings, als es noch andere politische Visionen für Ägypten gab. Diese Ideen von Freiheit würden heute unterdrückt, sie kämen nun in Form von Gewächsen zurück. Im Film ist der einzige Weg, das Wachstum dieser Pflanzen zu stoppen, Haschisch zu rauchen. Und das tun die Helden des Films, ein Freundeskreis junger Männer, ausgiebig. Die politische Botschaft des Films ist, meint Hamdi, dass es in Ägypten einmal ein Versprechen auf Wandel und auf Zukunft gab. Aber dieses Versprechen wurde gecancelt. Eine junge Generation lebt, sagt er, ohne Hoffnung. Perfumed with Mint, der kunstvoll die bittere Enttäuschung über das Ende der Demokratiebewegung widerspiegelt, lief auf den Filmfestivals von Toronto und Venedig. Arabische Filme sind in den letzten Jahren insgesamt, so Leiterin Pascal Fachi, immer erfolgreicher auf den großen internationalen Festivals. Das läge zum einen daran, dass es seit einigen Jahren auch in arabischen Ländern Filmförderungen gibt, zum anderen, so Fachi, an der arabischen Diaspora.
Viele von den Regisseurinnen, die auch in die arabische Welt drehen, leben nicht dort. Viele von den Regisseuren, die wir bei uns im Festival haben werden, sind Araber oder Araberinnen, die in Berlin leben und die auch gerade viele Filme dort drehen. Also die Community in Berlin ist eine der lebendigsten.
Diese Community, so Fachi, ist sehr jung, weil sie sich anders als etwa in Frankreich erst in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Trotz der vielen Krisen blüht das arabische Kino. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Kino am Puls der Zeit. Und das kann man in den Filmen des Arabischen Filmfestivals Berlin sehr eindringlich erleben.
Christian Berndt über das Arabische Filmfestival Berlin. Das findet bis zum 30. April im Theater Hebbel am Ufer Berlin statt. Von Verstörungen, an denen junge Menschen unserer Gegenwart leiden, erzählen 2 Filme, die morgen in unsere Kinos kommen und die schon auf Festivals gefeiert wurden und für Gesprächsstoff gesorgt haben. Quiet Life erzählt von einem mysteriösen Resignationssyndrom, das 2018 in Schweden unter geflüchteten Kindern grassierte, die ohne erkennbare Ursache ins Koma fielen. Der 2. Film ist ein Debüt, Toxic, von der jungen Litauerin Sole Blue Beite, die dafür beim Filmfestival in Locarno mit dem Hauptpreis, dem Goldenen Leoparden, ausgezeichnet worden ist. Darin geht es um junge Mädchen, die ihren Körper missbrauchen, um ins Bild zu passen. Anke Lewig ist jetzt zu mir ins Studio gekommen. Toxic, also giftig, das ist ja ein viel, vielleicht zu viel gebrauchter Begriff. Wie ist der denn hier gemeint oder worauf bezieht er sich?
Also es beginnt erstmal mit dem Schauplatz. Also es ist eine abgelegene Ortschaft in Litauen. Man sieht im Hintergrund immer Fabriken, Schornsteine und die Industrie hat diese Umgebung wirklich in eine unwirtliche Wüstenlandschaft verwandelt. Und hier muss Maria eben leben bei ihrer Großmutter. Das 13-jährige Mädchen wurde quasi von der Mutter abgeschoben und sie möchte Model werden. Sie hat aber einen Gehfehler und wird deshalb von ihrer Umgebung immer gemobbt, hat sich aber eine gewisse Schlagfertigkeit angeeignet. Und in diesem Ort gibt es dann eine Agentur für Models und da geht sie hin, um vorzusprechen.
My name is Maria. I'm 1,77 m. My favorite color is pink and I love dogs.
Don't be so shy. You're fabulous. Could you smile?
Ja, und auch diese Agentur ist wie der Ort, in dem Maria lebt, eben wie ihre Umgebung ein toxischer Ort, weil sie unheimlich viel Geld bezahlen muss. Aber weil diese Agentur die Mädchen ja auch dazu zwingt, eben bestimmte Normen zu erfüllen, bestimmtes Körpergewicht und alles. Und der Film zeigt jetzt, wie die Mädchen sich im Grunde selbst vergiften, um dorthin zu kommen. Aber dieser schrecklichen Bewegung setzt der Film auch eine sehr schöne entgegen, weil Maria lernt Christina kennen, die auch Model werden möchte. Und auf einmal gibt es so etwas wie ja, Solidarität, Vertrautheit, Nähe. Und die beiden Mädchen ja, entdecken die Welt so mit ihrem ganz eigenen Laufsteg mehr und mehr.
Aber dieses Phänomen der gestörten Selbstbilder und Selbstwahrnehmung, das gibt es ja hier bei uns auch, das ist ja weltweit verbreitet. Wie setzt man sowas denn in so Kinobilder um?
Also der Film arbeitet mit sehr tiefen, scharfen Bildtableaus. Das sind sehr kühle Farben und ich finde diese Bilder, diese totalen, manchmal ist die Kamera auch sehr statisch, versinnbildlicht eigentlich ganz schön, wie diese Mädchen sich in ihren jugendlichen Bedürfnissen auch übersehen fühlen, wie sie sich auch entfremdet von ihrer Umgebung fühlen. Und dann gibt es aber auf einmal so einen harten Beat und die Kamera wird so ein bisschen beweglicher, weil man einfach mitbekommt, diese Mädchen wollen noch etwas anderes vom Leben. Und dann geht die Kamera mit auf Entdeckungsreise und diese Totalen öffnen sich dann auch. Es gibt auf einmal Spielräume, freie Räume. Diese 13-jährigen Mädchen können dann auch mal rumtollen, raufen, was man eben so als 13-Jähriger auch macht. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass diese beiden Mädchen so diesen ganzen Modelshows so den Mittelfinger zeigen und einfach beweisen, es gibt jenseits des Catwalks durchaus für junge Mädchen noch andere Arten und Weisen, sich zu bewegen.
Also Toxic heißt dieser Film von Sole Blue Beite, die übrigens auch am Samstag in unserem Filmmagazin Vollbild zu Gast ist. Wir haben aber noch einen Film, in dem geht es auch um junge Leute, junge Menschen, Quiet Life von Alexandros Alvranas. Und das sind Geflüchtete diesmal, die am sogenannten Resignationssyndrom leiden. Also die fallen ohne Grund ins Koma. Wie erzählt der Film davon?
Ja, also auch in diesem Film geht es im Grunde um ins Bild zu passen. Also die Handlung spielt 2018. Der russische Lehrer Sergei musste das Land verlassen aus politischen Gründen und er möchte jetzt mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Töchtern eben Asyl in Schweden beantragen. Und alles wirkt so gespielt vor den Beamten, auch der Wunsch, dass man auf einmal schwedische Namen annimmt. Die Kinder laufen dann auch mit diesen schwedischen Zöpfen so rum. Und die kleine Tochter Katja soll jetzt aussagen, wie der Vater vom Regime damals verprügelt wurde. Und sie will aber diese traumatischen Erlebnisse nicht nochmal hochkommen lassen und deshalb fällt sie eben ins Koma. Und jetzt entwickelt sich der Film immer mehr zu einer ja, absurden Groteske, weil die ältere Tochter Alina soll quasi als Zeugin einspringen und der Vater geht jetzt sehr ungeduldig mit ihr den Text durch.
Beantworte meine Frage. Wo haben wir angehalten?
In einer kleinen Straße.
Wie viel Uhr war es?
Es war am frühen Abend.
Wie viel Uhr?
6 Uhr abends.
Und wo war Blut?
Was meinst du?
Wo überall war mein Blut drauf?
Auf meiner Hand. Ja, auf meiner Hand.
Wie viele Männer waren da? Was für ein Auto hatten Sie, Alina? Was hast du gemacht,
als sie... Ich weiß nicht. Ich war nicht dabei.
Hör auf, sie so unter Druck zu setzen. Siehst du nicht, was du ihr antust?
Ja, das ist alles ziemlich brutal, auch grotesk und auch absurd. Aber die Absurdität hat hier etwas von einer Lupe, weil sie einfach zeigt, dass eben die Unsicherheit, die Angst die einzige Konstanten im Leben dieser Familie sind. Und dass deshalb die Kinder, die Mädchen eben darauf auch so reagieren. Sie wollen nichts damit zu tun haben, sie werden gefühllos, sind weg.
Und wie ist das ästhetisch umgesetzt? Also was findet der Film für Bilder dafür?
Ja, das sind dann sehr bühnenartige Bilder. Sie haben auch was von einer Versuchsanordnung. Die Kamera steht immer ruhig. Und ich finde, jede Szene zeigt eigentlich, wie ausgeliefert diese Familie dem System ist. Also bei den Verhören sitzen sie quasi in einem Zimmer ohne Fenster, als seien sie Strafverbrecher. Die Frau hat eine graue Uniform an. Dann werden die Kinder, wenn sie ins Koma gefallen sind, in eine Klinik eingeliefert. Und dort herrscht so eine falsche Freundlichkeit. Da sollen die Eltern lernen zu lächeln, die Vergangenheit nicht mehr ihren Kindern erzählen, was alles passiert ist. Da wird der Film auch so surreal, auch horrorhaft. Und dann kommt aber so eine Spannung rein. Kriegen die Eltern das hin, das System zu überlisten? Können sie ihre Kinder quasi befreien? Können sie trotzdem in Schweden bleiben? Und dadurch wird dann diese doch sehr kühle Versuchsanordnung plötzlich sehr emotional aufgeladen.
Anke Lewicke mit unseren Filmen der Woche, Quiet Life von Alexandros Alvranas und Toxic, der Debütfilm der litauischen Regisseurin Saule Bliuvaitė, die jetzt am Samstag auch in unserem Filmmagazin Vollbild zu Gast sein wird. Vielen Dank. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute Abend hat Israel mit einer Zeremonie in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem das jährliche nationale Holocaust-Gedenken begonnen. Weil es immer weniger Zeitzeugen gibt, erzählt Yad Vashem den Holocaust jetzt auch mit Hilfe von Theater. So schlüpft der Schauspieler Rodi Kozlowski in die Rolle des deutsch-jüdischen Künstlers Leo Haas. Haas gehörte zur Gruppe der Maler von Theresienstadt. Er überlebte dieses und andere Konzentrationslager und starb 1983 in Ost-Berlin. Der israelische Darsteller Kozlowski sagte der Nachrichtenagentur AFP, mit der Inszenierung des Lebens der Holocaust-Opfer und Überlebenden könne ein breiteres Publikum erreicht werden. Theater habe die magische Fähigkeit zu verändern. Für die Aufführungen hat Yad Vashem ein neues Amphitheater eingeweiht. Dort erinnert außerdem eine Ton- und Lichtshow an die 5000 jüdischen Gemeinden in Europa, die während des Nationalsozialismus ausgelöscht wurden. Anlässlich des Gedenktages Yom HaShoah wird morgen Vormittag um 10 in ganz Israel die traditionelle zweiminütige Sirene zu hören sein. In einem offenen Brief kritisieren die Personalvertretungen der Berliner Landesbühnen die Pläne einer möglichen Umwandlung der Rechtsform der Theater. Anfang April war bekannt geworden, dass das Land Berlin offenbar die Privatisierung seiner Staatstheater prüft. In dem offenen Brief heißt es, dass man entschieden Widerstand gegen diese Pläne einlege. Sie seien ein Angriff auf die Arbeitsbedingungen. Und sie bedeuteten konkret, dass tarifliche Sicherheiten abgebaut, das Gleichstellungsgesetz geschwächt und die künstlerische Qualität gefährdet würde. Unterschrieben ist der Brief unter anderem von den Personalvertretungen des Deutschen Theaters Berlin, der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und des Konzerthauses Berlin. Berlin lebe von seiner einzigartigen Kulturlandschaft, heißt es weiter, diese sei nicht bloß ein nice to have. Rund 200 französische Zeitungen und Sender haben Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, verklagt. France Télévision, Radio France, Le Figaro und andere werfen dem Internetriesen illegale Praktiken bei der Online-Werbung vor, wie ihre Anwälte mitteilten. Die Medien wollen Wiedergutmachung für, Zitat, den massiven wirtschaftlichen Schaden, der durch die unlauteren Geschäftspraktiken von Meta verursacht werde. Die Sender und Zeitungen führen an, dass der Konzern massiv persönliche Daten seiner Nutzer gesammelt habe, ohne sie zu informieren oder ihre Zustimmung einzuholen. Das sei ein eklatanter Verstoß gegen die europäischen Datenschutzbestimmungen. Die Berliner Künstlerin Andrea Pichel erhält den Ernst-Franz-Vogelmann-Preis, eine renommierte Auszeichnung für Skulptur. Damit geht der mit 30.000 Euro dotierte Preis erstmals an eine Künstlerin, die in der DDR geboren wurde. Die Jury erklärte in Heilbronn, die Künstlerin setze sich in ihrer Arbeit mit Architektur, Stadtplanung und sozialen Räumen auseinander. In ihren Installationen kombiniere Pichel Fotografien, Zeichnungen und Dekorfragmente, lege Geschichten und Geschichte frei und hinterfrage Gesellschaftsentwürfe. Mit dem Ernst-Franz-Vogelmann-Preis ist eine Ausstellung verbunden, die 2026 in der Kunsthalle Vogelmann Heilbronn zu sehen sein wird.
Opulente Theaterarbeit mit viel Videoeinsatz, dafür ist die britische Regisseurin Katie Mitchell bekannt. Sie hat auch immer wieder Opern auf eigenwillige Weise in Szene gesetzt, zum Beispiel die vielfach ausgezeichnete Uraufführung von George Benjamins Britain on Skin, die auch schon in Amsterdam zu sehen war. Und dort, da sollte schon vor 5 Jahren Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss herauskommen, aber dann kam die Pandemie und es hat bis heute Abend gedauert, dass unser Kritiker Uwe Friedrich endlich in der niederländischen Oper seine Eintrittskarte vorzeigen konnte. Wie er es gefunden hat, das hören wir gleich. Hier erstmal ein kleiner musikalischer Ausschnitt.
Bitte du mir die Herrin und sag ihr, wenn ich sage, es ist um sie und aber
aus Die Frau ohne Schatten und Uwe Friedrich ist gerade in Amsterdam aus der Premiere gekommen. Wie war es denn? Was hat Katie Mitchell aus dieser Märchenoper, in der es ja auch um die Liebe und die Fruchtbarkeit und die Rolle der Frau geht, was hat sie daraus gemacht?
Sie hat es erstmal in die Gegenwart verlegt, in Bühnenbild und Kostümen von Naomi Dawson. Zunächst sehen wir auf der sehr breiten Bühne der Amsterdamer Oper dieses Oberschicht-Interieur, ein großes Schlafzimmer und ein Vorzimmer, wo dann mitunter auch Putzfrauen tätig sind, die Angestellten dieses Ehepaars Kaiser, Kaiserin. Dann später, wenn es in die Menschenwelt geht, fährt aus der Unterbühne ein relativ schäbiger Raum, auch noch überbreit, auch mit Nebengelassen und Nebenräumen hoch. Zum Schluss, im dritten Akt, sehen wir ein Krankenhaus, das eindeutig schon bessere Tage gesehen hat, denn in dieser Fassung versteinert der Kaiser nicht, sondern wird von Kaikobad, dem Geisterherrscher, in ein künstliches Koma versetzt. Also wir haben es auch mit viel Medizin, Reproduktionsmedizin zu tun. Sie haben schon gesagt, es geht um Fruchtbarkeit. Die Frauen kriegen ihr volles Menschsein erst, wenn sie denn Kinder kriegen. Also wir sehen Ultraschall. Schallgeräte immer mal wieder, zuerst eben kein ungeborenes, kein Embryo, wo es heißt, das Licht fällt durch die Kaiserin wie nicht. Später sehen wir dann Kinder im Unterleib der betreffenden Frauen. Das Ganze nimmt dem das Märchenhafte. Zudem wird auch noch ziemlich viel rumgeschossen. Kaikobad ist offenbar ein ziemlich übler Mafia-Herrscher. Den Kaiser verwundert es auch gar nicht, wenn dann 2 tote Putzfrauen in seinem Vorzimmer rumliegen, die von Kaikobads Helfern erschossen wurden. Und zum Schluss werden auch seine 3 behinderten Brüder, der Einäugige, der Einarmige, der Bucklige, erschossen. Das fand ich nun wirklich schwierig, weil die Paare, die ihre Kinder kriegen, durch Reproduktionsmedizin anzunehmen ist, in Anführungsstrichen gesunde Kinder, die dürfen gebären, die dürfen Kinder kriegen, während die 3 Behinderten beseitigt werden. Ich weiß wirklich nicht, wie Katie Mitchell das meint, so wie auch bei der sonstigen Modernisierung für mich viele Fragezeichen geblieben sind.
Und so viel von diesem Märchenhaften mit Fabelwesen und wundersamen Verwandlungen scheint ja da nicht übrig geblieben zu sein.
Nein, außer dass die Helfer von Kaikobat und Kaikobat selber Tiermasken tragen. Kaikobat als Gazelle und er hat Wölfe als Helfer und verschiedene Vögel. Ein Falke spielt eine wichtige Rolle in der Oper. Das erinnert zudem noch sehr an die Berliner Inszenierung von Klaus Guth, dass man fast schon denken könnte, die hätten sich diese Masken und die Requisiten in Berlin ausgeliehen, was sie mit ziemlicher Sicherheit nicht haben. Da bringt sie Brüche, surreale Brüche in die Optik hinein, die dann aber ganz, ganz quer stehen mit diesem Hyperrealismus, den die anderen Szenen haben.
Jetzt sind Sie ja ziemlich spät, für uns gerade noch rechtzeitig aus der Premiere gekommen. Das ist also ein wirklich langes und opulentes Werk und eine echte Herausforderung für alle Beteiligten, besonders die Solisten. Wie sind die denn dieser Herausforderung gerecht geworden?
Wir haben gerade schon A.J. Glückert als Kaiser gehört, sehr souverän. Die Frauen haben mich alle wirklich nicht überzeugt. Die Kaiserin Daniela Köhler, die Amme Michaela Schuster und die Färberin Auschrine Stundite liefern sich einen Wettbewerb im, ich sage mal, Ausdruckstheater. Gesang, Operngesang, vor allen Dingen schöner Operngesang, ist das wirklich nicht, was die liefern. Auch die restlichen, nicht ganz unwichtigen Rollen, so, ja, okay besetzt. Wirklich rausgerissen wird's durch den Dirigenten Marc Albrecht. Für mich der beste Dirigent für dieses hyperopulente Repertoire. Hat ja in Berlin vor einigen Jahren eine sensationelles Wunder der Heliane von Korngold dirigiert. Und auf dem Niveau ist es auch, was er heute mit Nederlands Philharmonisch Orchest geliefert hat. Großartige Farbmischungen, ein Sinn für Struktur dieser Musik. Das Orchester spielt herrlich, mal wahnsinnig laut, dann wieder unglaublich ausdifferenziert, leise mit wunderschönen Cello- und Violinsoli. Bisschen ein Wermutstropfen ist, dass das Amsterdamer Haus akustisch dafür nur so mittel geeignet ist. Das mischt sich nicht sehr, aber trotzdem macht Marc Albrecht Wunderdinge mit dieser großartigen Partitur.
Also das klingt so, als ob sich das Warten mit der Karte quasi auf dem Stapel nur so halb gelohnt hat.
Ja, aber nochmal gesagt, Marc Albrecht lohnt auch weite Reisen. Immer wenn er dirigiert, ist das ein Fest. Szenisch, naja, man kann zumindest drüber diskutieren und das lange und mit viel Stoff.
Uwe Friedrich war für uns in Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss inszeniert hat. Katie Mitchell an der Niederländischen Oper Amsterdam. Und das nächste Mal zu sehen ist diese Arbeit am Sonntag, den 27. April. Unmengen von begeisterten Leserinnen und Lesern haben der Leipziger Buchmesse erst kürzlich einen Besucherrekord beschert und auch auf BookTok feiern die Jüngeren das Buch. Gleichzeitig klagen viele Verlage über zurückgehende Umsätze und tatsächlich wird immer weniger gelesen in Deutschland. Eine Institution, die dem entgegensteuert, ist der Börsenverein des deutschen Buchhandels, zum Beispiel mit dem Deutschen Buchpreis, der jeden Herbst mit Long- und Shortlist die Spannung steigert und die Verkaufszahlen der Nominierten in die Höhe schnellen lässt. Aber natürlich hat der Börsenverein noch viele andere Aufgaben, seit er vor 200 Jahren in Leipzig gegründet worden ist. Daran erinnert jetzt eine Ausstellung zwischen Zeilen und Zeiten. Heute Abend wurde sie im Deutschen Buch- und Schriftmuseum in Leipzig eröffnet und mit der Direktorin des Hauses, mit Stefanie Jacobs, bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Abend, herzlich willkommen, Frau Jacobs.
Vielen herzlichen Dank. Guten Abend.
Wie erleben Sie das gerade in so einer Buchstadt wie Leipzig, wo jetzt zum Beispiel bei Leipzig liest ja alle Lesungen voll sind, die Messe jubelt, weil so viele Leute kommen. Wie steht's ums Lesen Ihrer Meinung nach? Sind Leser wirklich eine aussterbende Spezies?
Ganz und gar nicht. Vielleicht bin ich auch die Falsche, diese Frage mit Pessimismus zu beantworten. Aber Sie haben das gerade in der Anmoderation selber gesagt. Der Erfolg, den auch die diesjährige Buchmesse wieder hatte, also eine Marke, die sie wieder knacken konnte, zeigt uns eigentlich, dass es kein Untergangsphänomen ist, das Lesen. Und wenn wir beobachten, wie die jungen Leute im Alltag Wissen konsumieren, dann ist es nur eine Frage des Wie der Lektüre, aber nicht des Ob der Lektüre. Ich will damit nicht schönreden, dass so etwas wie eine langatmige Lektüre, eine Lektüre, die die beiden Versionen von Faust zum Beispiel ermöglicht, nicht jedem Schulkind, nicht jedem Jugendlichen gegeben ist. Aber wir sollten eigentlich die Bereitschaft, die Neugier der jungen Generation, Wissen anzueignen, sich viel höher schätzen und darauf viel mehr aufbauen als, und das ist in Leipzig durchaus auch eine Denkbewegung, die noch immer sehr stark ausgeprägt ist, als diese Krokodilstränen über die vergangene Buchstadt Leipzig. Nein, die Leipziger haben eigentlich allen Grund, stolz zu sein auf die heutige Buchstadt Leipzig mit einer unglaublich dichten Netz von jungen und jüngsten Kleinverlagen. So viele gibt es in keiner anderen Stadt und eben, wie Sie sagten, mit Leipzig liest und der äußerst erfolgreichen Buchmesse.
Jetzt haben Sie ja gerade eine Ausstellung über die 200-jährige Geschichte des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels eröffnet. Was kann denn der Börsenverein tun, um Leute fürs Lesen zu begeistern, oder ist das gar nicht seine Aufgabe?
Doch, das ist ganz gewiss eine Aufgabe. Der Börsenverein, ältester Branchenverein übrigens in Europa, das ist erstaunlich, ist als Kultur- und Wirtschaftsverband in dieser Doppelrolle geradezu ein Garant dafür, dass auch das Lesen und auch die Lektüre und auch die Leseförderung, gerade auch bei marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen, eine unserer Hauptverantwortungen ist, gerade auch wenn wir an die extremistischen und gesellschaftsspaltenden politischen, aber auch ideologischen Ausuferungen denken, auch gerade hier in Sachsen. Und ja, der Börsenverein hat ganz viele verschiedene Initiativen. Wir denken an den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, aber auch an die Woche der Meinungsfreiheit. Es ist gar nicht ganz allgemein bekannt, dass diese Woche der Meinungsfreiheit immer um den Tag der Meinungsfreiheit, 5. Mai, vom Börsenverein tatsächlich initiiert worden ist vor vielen Jahren. Und das Lesen von Büchern ist ein Garant für die Vielfalt von Perspektiven und damit auch für die Meinungsfreiheit. Und dafür setzt sich der Börsenverein auch mit immer neuen und immer frischen, auch gerade auf die Leseförderung, zum Beispiel mit dem Lesepaket, 1 Million Bücher, die am Tag des Buches, den wir ja heute feiern, am 23. April, ausgegeben wird, auf Initiative und teilfinanziert vom Börsenverein. Also es ist ein zentrales Anliegen des Börsenvereins.
Jetzt ist ja für uns hier auch ganz wichtig, und damit ist ja auch der Börsenverein eng verbunden, die Buchpreisbindung. Was würden Sie sagen, sind noch wichtige Stationen oder Dinge in der Geschichte des Branchenverbands?
Eine ganz wichtige Geschichte, und das hängt mittelbar tatsächlich auch mit der Buchpreisbindung zusammen, ist die sehr vehemente Verteidigung des Urheberrechts, also die Verteidigung von geistigem Eigentum. Das ist eine Sache, die mit dem sogenannten Klassikerjahr 1867, in dem Jahr, in dem nämlich Goethe rechtefrei wurde, nach 30 Jahren, ist das etwas, seitdem bemüht sich der Börsenverein darum, tatsächlich Rechte und damit auch Vergütungsgarantien für Autoren und Autorinnen für das geistige Eigentum gesetzlich auch zu verankern. Ich glaube, das ist neben der Buchpreisbindung auch etwas, was heute den Börsenverein mehr denn je auch als Garant dastehen lässt, wenn es zum Beispiel darum geht, die großen digitalen elektronischen Plattformen daran zu erinnern, dass nicht jedes literarische Werk mit Copy und Paste einfach der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. Also das ist aktueller denn je, wenn wir an heutige Lektüren denken, tatsächlich die Frage nach Schutz des geistigen Eigentums immer wieder aufs Plateau zu heben.
Das ist ja auch gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz natürlich nochmal eine andere Dringlichkeit bekommen hat. Aber ich frage mich, wie setzen Sie das jetzt um in dieser Ausstellung? Das sind ja alles wichtige Dinge, aber muss man da ganz viel lesen, wenn man das alles verstehen und nachvollziehen will? Oder wie haben Sie das umgesetzt?
Genau das haben wir versucht zu verhindern, denn die Ausstellung ist definitiv nicht für ein Fachpublikum gedacht, sondern tatsächlich für jemanden, der schon mal etwas gehört hat von Lektüre und Buch und in der Ausstellung und dem dazugehörigen Buch tatsächlich nachlesen kann, wie vielfältig diese 200-jährige Geschichte ist. Und wir machen in unserer Ausstellung nicht, in Anführungsstrichen, den Fehler, Zeitzäsuren zu präsentieren, sondern das thematisch aufzuarbeiten. Also, wir haben Themen, die heißen Sammeln, Werben, Forschen, Verbieten, aber auch die Zensur ist natürlich ein großes Thema, aber auch das Feiern. Der Börsenverein ist seit seiner Gründe ein pompöser Festveranstalter auch zugunsten und sozusagen um für das Medium Buch zu trommeln. Und das heißt, wir versuchen gar nicht erst, die ganze Geschichte des Börsenvereins irgendwie in den Blick zu nehmen, sondern bündeln einzelne Themen, die sehr alltagstauglich sind, mit denen jeder etwas ankann, verbieten, feiern, werben, forschen, und deklinieren diese Themen auch ganz überraschenden Objekten aus unseren Sammlungen durch. Also eher eine durchaus leichtfüßige und spannende Ausstellung, die Ungewöhnliches zeigt.
Und die Lust aufs Lesen machen soll, nehme ich an. Stefanie Jakobs, die Direktorin des Deutschen Buch- und Schriftmuseums in Leipzig, war das. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Jakobs.
Ich danke Ihnen fürs Interesse.
Und die Ausstellung über 200 Jahre Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist dort unter dem Titel Zwischenzeilen und Zeiten zu sehen bis zum 15. Dezember.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Guten Tag, ChatGPT. Ihr Konzernchef Sam Altman hat gerade darauf hingewiesen, dass es Millionen Dollar kostet, wenn Nutzer bei Suchanfragen an sie Bitte und Danke anfügen. Korrekt? Fragt Laura Hertreiter von der Zeit die künstliche Intelligenz. Und die, also ChatGPT, antwortet: Es stimmt, dass das Verarbeiten von Höflichkeitsfloskeln durch KI-Modelle erhebliche Kosten durch erhöhten Stromverbrauch verursacht. Einige Studien weisen darauf hin, dass selbst solche kurzen Interaktionen auch ökologische Auswirkungen haben können, beispielsweise durch den Wasserverbrauch bei der Kühlung von Rechenzentren. Das kann man immerhin Donald Trump nicht vorwerfen, dass er durch Höflichkeitsfloskeln zur Zerstörung der Umwelt beiträgt. Das schafft er auch, indem er sich vom Pariser Klimaabkommen verabschiedet. Statt höflich mit der Opposition und Andersdenkenden umzugehen, attackiert er sie wie Feinde und gefährdet so die Demokratie. Der Krieg, den wir gerade in Amerika erleben, ist still, unsichtbar und unerbittlich. Er besteht aus juristischen Drohungen, digitaler Überwachung und gezielten Zwangsmaßnahmen, schreibt die Politik- und Digitalberaterin Alexis Cruz im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Opfer seien gerade besonders Anwaltskanzleien und Universitäten in den USA. Was wir jetzt brauchen, ist kollektiver Widerstand, fordert Cruz. Wir müssen jetzt dafür kämpfen, genau diese Institutionen zu schützen. Denn so sterben Demokratien, nicht mit einem Knall, sondern in aller Stille. Die Elite-Universität Harvard wehrt sich, auch gegen die Blockierung mehrerer Milliarden an staatlichen Fördergeldern durch Trumps Regierung. Die eigentliche Belastung besteht darin, dass Professoren wie Studenten jeden Tag mit diesem unnötigen Stress leben müssen. Wir alle sorgen uns weniger um das Geld, sagt Michael Bronski, an der dortigen Universität Professor für Frauen, Gender und Sexualität, im Gespräch mit Frauke Steffens von der Frankfurter Allgemeinen. Wir hatten letzte Woche ein Treffen am Institut, bei dem empfohlen wurde, dass wir die Türe zu unseren Seminarräumen geschlossen halten sollen, weil ICE, die Einwanderungsbehörde, ohne Durchsuchungsbefehl nicht reinkommen darf. Es soll nächste Woche ein weiteres Treffen geben, bei dem es darum geht, was zu tun ist, falls ICE tatsächlich kommt. Das ist natürlich extrem belastend, besonders für die ausländischen Studenten. Für Lahav Shapira, einen jüdischen Studenten an der FU Berlin, wurde dagegen ein Mitstudent zur Bedrohung, zur lebensgefährlichen. Er hatte antisemitische Plakate abgerissen und war deshalb krankenhausreif geprügelt worden. Der Täter ist nun zu 3 Jahren verurteilt und seine Tat als antisemitisch eingestuft worden. Über den Täter sagt Shapira nun im Interview mit Nicholas Potter von der Taz: Was mich gestört hat, war, dass er teilweise gegrinst hat, als er sich zum Schluss entschuldigte. Da war keine Ernsthaftigkeit, obwohl der Richter ihm sogar eine Tüte mit den Schrauben und Metallplatten zeigte, die nach der OP aus meinem Gesicht entfernt werden mussten. Außerdem habe ihm der Verteidiger zu Beginn im Gerichtssaal einen Umschlag mit 5.500 Euro als Vergleich angeboten. Lahav Shapiras Kommentar: Vielleicht dachte er, dass man Juden halt so überzeugt mit einem Umschlag voller Geld. Apropos Geld, zum Schluss noch etwas Leichteres dazu. Wie viel Dollar kostet es denn nun, wenn ich Danke sage? Fragt Laura Hertreiter von der Zeit ChatGPT, und ChatGPT antwortet: 1/1000 eines Dollars. Nachfrage: Und was kostet es mich körperlich? ChatGPTs Antwort? 1 bis 2 Kalorien, je nachdem, ob du es murmelst oder mit einem Lächeln sagst.